Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Claudia Deeg.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute, live im Studio der frühere Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele. Der Anlass eigentlich 50 Jahre 1968, aber natürlich müssen wir erstmal, Herr Ströbele, über Ihr neues Leben nach der Politik reden. Sie sind bei der letzten Bundestagswahl ja nicht mehr angetreten. Wie ist dieses Leben ohne Bundestagsmandat so?
Es hat sich bewahrheitet, was ich auch schon vorher wusste, aber keiner geglaubt hat. Es gibt auch ein politisches Leben außerhalb des Deutschen Bundestages. Das praktizieren ja die Mehrheit der Politiker. Und das nimmt mich jetzt auch voll in Anspruch, in Veranstaltungen, in Interviews. Aber ich schreibe auch was über Untersuchungsausschüsse im Augenblick. Also ich bin voll beschäftigt. Und was jetzt neu ist, ich kümmere mich sehr um meine Gesundheit. Ich versuche fast jeden Tag in eine sogenannte Muckibude zu gehen, da wenigstens mal 10 Kilo oder so zu bewegen.
Ich wollte gerade sagen, das Stichwort war zu bewegen, denn ums Abnehmen kann es bei Ihnen nicht gehen. Man kennt Sie nur als hageren, schlanken, drahtigen Mann. Und da hat sich nichts geändert.
Ich habe ja so eine Nervenkrankheit in den Beinen. Oder überhaupt in den Muskeln, das führt zu Muskelschwund. Und ich bin inzwischen schon sehr, sehr wackelig. Und ich versuche jetzt, meine Muskeln wieder zu stärken und zu festigen. Und dann quäle ich mich dahin, bin dann da immer eine Stunde an den verschiedenen Geräten und sehe um mich rum das Volk, wie es sich bemüht, die meisten können meine Enkel sein.
Sie werden in diesem Jahr 79. Hätten Sie gerne als Alterspräsident dann doch die erste Bundestagssitzung eröffnet?
Natürlich, das hätte ich sehr, sehr gern gemacht. Ich habe mir diese Entscheidung ja auch sehr schwer gemacht. Ich habe wirklich mehrere Monate darüber nachgedacht und immer abends aufgeschrieben, welcher Meinung ich, das war alles im Herbst vergangenen Jahres, was mache ich, wie fühle ich mich jetzt, will ich oder will ich nicht? Und da waren die Entscheidungen, habe ich abends aufgeschrieben, doch, ich mach's. Das schaffe ich noch mal 4 Jahre und dann schaffe ich ja, das ist mir doch zu viel Stress. Und so ging das hin und her, bis ich mich dann entschieden habe, ich kandidiere nicht wieder. Aber es ist mir schwer gefallen und natürlich jetzt, wenn ich so die Geplänkel im Bundestag mitbekomme, denke ich, da wäre ich schon gerne dabei und würde jetzt eine Zwischenfrage stellen.
Zum Einstieg in die Sendung machen wir ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir machen einen großen Sprung von der Politik in die Musik. Elvis war für mich?
Das war, glaube ich, der einzige Kopf, den ich damals als Schüler bei mir zu Hause über dem Schreibtisch hängen hatte.
Dass ich 1967 in Paris in Notre Dame geheiratet habe?
Ja, das war so ein Akt des Anti-Autoritären gegen das Comment, was jetzt die Genossinnen und Genossen rund um mich herum praktizierten.
Darüber müssen wir nachher unbedingt noch ausführlich reden, weil das passt so gar nicht eigentlich ins Bild. Und das war quasi ihre Gegenbewegung, ihr
Widerspruch. Ja, ich habe gesagt, also erstens heirate ich, sagten alle, bist du verrückt. Und ja, jetzt mache ich es gerade. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das aber irgendwie volle Pulle. Und was kann man, ich hatte dann mal auf einer Paris-Reise mit der Klasse haben wir natürlich auch Notre Dame besucht und da habe ich so spontan gesagt, hier werde ich mal heiraten. Und das fiel mir wieder ein, dachte ich, jetzt muss ich das organisieren. Das war gar nicht so einfach.
Karl May finde ich interessanter als Karl Marx, weil?
Naja, mit Karl May habe ich meine ganze Jugend verbracht, muss ich sagen. Ich habe Winnetou 3-mal gelesen und hatte auch alle Bände. Und Karl Marx habe ich mich mühsam dann ab 67, 68 versucht durchzuquälen.
Im Odenwald, im Haus meiner Großeltern.
Da war ich muss fast sagen, seit meiner Geburt, fast jedes Jahr. Und war da, wenn es irgendwie geht, wenn das Wetter hinkommt und meine Knochen und meine Gesundheit mitmacht, fahre ich da auch hin und sammle Brombeeren und bin den ganzen Tag beschäftigt, an Sachen zu reparieren und führe dort ein ganz anderes Leben. Ich hatte ursprünglich mal vor, im Alter, man macht sich ja auch als 40-Jähriger oder so vorstellen, wie wird das im Alter, da dann richtig hinzuziehen und 2 Esel zu halten, 2 Hunde und so ein bisschen Land.
Daraus ist nichts geworden. bisschen.
Nee, das hängt erstens an der Gesundheit und zweitens braucht man als Alter doch etwas mehr Komfort. Also da gibt es keine Toilette. Und es gab auch kein fließend Wasser. Jetzt gibt es so ein bisschen über so ein Bassinwasser. Und das ist ein Komfort, den man eigentlich schon braucht.
Wenn ich an Helmut Kohl denke?
Na, dann gehe ich mal davon aus, dass ich bei ihm wahrscheinlich der unbeliebteste Abgeordnete war damals. Ja, ich habe ja auch die Ehre, in seinen Memoiren, glaube ich, zu erscheinen. Ich habe die nicht gelesen, aber das hat man mir gesagt. Und ich habe auch mal ein Zitat gesehen, weil er mir sehr übel genommen hat, dass ich seine damalige jahrzehntelange Sekretärin Frau Weber vor den Untersuchungsausschuss damals geladen hatte, weil ich eine Information hatte, dass sie auch möglicherweise einen Koffer mit Geld übernommen hat, also solche illegalen Spenden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vor 50 Jahren waren Sie mittendrin in der angestrebten Revolution, die 68er. Wenn Sie als ewiger 68er bezeichnet werden, wie finden Sie das eigentlich?
Och, das finde ich ganz gut. Ich finde, die ehemaligen Genossinnen und Genossen, die sich da jetzt so von distanzieren, finde ich nicht richtig. Also natürlich haben wir Fehler gemacht, aber wir haben auch unheimlich viel bewegt. Allerdings die politische Revolution, den Umsturz der staatlichen Verhältnisse, das haben wir nicht geschafft. Und manchmal denke ich, ist vielleicht ganz gut, dass wir jetzt keine Räterepublik haben.
Sie waren mittendrin, aber eine zentrale Rolle, würde ich jetzt mal so im Nachblick sagen, hatten Sie nicht. Also auf Bildern, auf Fotos, auf Podien sind Sie eigentlich nicht so sehr zu sehen. Trotzdem sind Sie zum Erklärer dieser Bewegung geworden. Warum eigentlich?
Naja, das hängt natürlich damit zusammen, dass ich dann jahrzehntelang Bundestagabgeordneter war und man versucht hat, also mich auch als ein Beispiel für das Aufsteigen in der Leiter von APO, Leuten aus der APO, dann in der heutigen Politik oder in der Politik der letzten 20 Jahre zu sehen. Ich bin ja erst nach dem 2. Juni 1967 dazu gestoßen.
Das waren die Schüsse auf Benno Ohnesorg?
Ja, aus der Empörung. Erstens über die Erschießung von Benno Ohnesorg, dem Mord, dem gezielten Mord, muss man ja sagen. Und vor allen Dingen der Reaktion danach, dass das alles so dargestellt worden ist, als seien die Studenten schuld. Ich hatte das ja miterlebt und habe gesehen, dass diese Hetze, die dann nicht nur in den Springer-Zeitungen einsetzte oder ihren Höhepunkt erreichte, sondern auch in der Politik, auch der Pfarrer Heinrich Alberts, der damals regierender Bürgermeister war, hat sich daran beteiligt und gesagt, das sei alles das Werk der Chaoten. Bis er dann später zur Vernunft gekommen ist, sehr, sehr viel später, und gesagt, das war ein Riesenfehler, da haben wir völlig falsch reagiert. Und das hat mich dazu getrieben, an die Seite der APO und dort mitzumachen. Ich hatte jeden Tag dann als Referendar in der Praxis von Horst Mahler, in der Rechtsanwaltspraxis, Studenten zu verteidigen vor Gericht, weil sie irgendwie angeklagt waren der Beleidigung, des Widerstandes oder Ähnliches.
Sie waren in so einer Doppelrolle, aber Sie waren Rechtsanwalt und gleichzeitig aber auch auf Demonstrationen dabei.
Genau, ich bin dann immer, und das war immer ja in meiner Nähe, wo ich wohnte, am Kudamm und Umgebung, manchmal an der FU, waren dann die Aktionen, auch Sit-ins, Teach-ins. Ich bin da auch hingerufen worden, weil ich eben in dieser Doppelrolle war und die Leute wissen wollten, was machen wir, wie ist das rechtlich zu beurteilen. Und vor allen Dingen, weil ich die Leute dann, wenn sie dann Ärger mit der Universitätsverwaltung kriegten oder eben mit der Justiz, verteidigen sollen. Da war es natürlich gut, wenn ich ein eigenes Bild von der jeweiligen Situation hatte, sodass ich immer sagen konnte, jetzt bei der Demonstration da an dem Kessel in der Meinecke-Straße war ich dabei und das war nicht so und so, wie der Zeuge das gerade sagt, sondern ganz anders.
Und trotzdem, wir haben es eingangs schon kurz angedeutet, Sie haben 67 in Paris, in Notre Dame geheiratet. Also heiraten war eigentlich verpönt und dann auch noch in diese Kathedrale zu gehen und zu heiraten. Ja. Warum? Also ich meine, es hat scheinbar funktioniert, weil die Ehe, wenn ich richtig informiert bin, hält bis heute.
Ja.
Dann war es die richtige Entscheidung.
Nein, das war damals in der Tat so, dass man möglichst den Partner wechselte und dass das ja auch immer propagiert wurde. wer zweimal mit derselben pennt, der gehört zum Establishment, war so ein Spruch. Und da habe ich gesagt, also auch diesen Zwang tue ich mir nicht an, sondern ich so aus einer gesunden, anti-autoritären Haltung. Wir waren ja stolz darauf, dass wir alles Hergebrachte und alles, was normal war, eigentlich in Frage gestellt hatten. Und dann habe ich das auch in Frage gestellt und habe gesagt, so jetzt heirate ich, obwohl alle um mich rum sagten, was soll das? Sind dann aber gerne auch auf die Hochzeitsfete dann gekommen. Und dann wollte ich das auf die Spitze treiben und habe überlegt, ich mache das jetzt ganz zeremoniell, eben kirchlich. Und dann noch einen obendrauf, nicht an der Kirche in Berlin-Charlottenburg, sondern eben in Notre-Dame de Paris.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben in einem Interview gesagt, und vorhin haben Sie es bei uns auch gesagt, die Welt und die Gesellschaft haben sich verändert, klar, und dazu haben Sie ja auch beigetragen. Wenn wir jetzt über die größten Verdienste, Errungenschaften reden, gucken wir heute ins 21. Jahrhundert, die Ehe für alle. Hätten Sie sich das damals vorstellen können?
Völlig unvorstellbar. Noch als ich als Rechtsanwalt angefangen habe, das war dann eben 67, vor allen Dingen 69 wurde ich dann richtiger Rechtsanwalt, da war... habe ich manche Leute verteidigt gegen den Vorwurf, dass sie mit dem anderen Mann im Bett gelegen haben. Also Männer, die nichts anderes Böses getan haben, als erwischt wurden, wie sie mit einem anderen 30-Jährigen, die waren selber über 30, im Bett erwischt wurden, weil irgendwie ein Nachbar das mitbekommen hat und sie angezeigt hat. Und dann kam die Polizei und dann kriegt sie ein Gerichtsverfahren. Nicht? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Oder bei uns in der Schule, in der Klasse war ungefähr die schlimmste Beleidigung, du bist ein 175er. 175 war der Strafrechtsparagraf, also du bist ein Schwuler, hieß das, den man einem anderen um die Ohren hauen konnte. Ne? Und so war das überall in der Gesellschaft. Das Schlimme war, dass wegen dieses Verbotes ein ganzer Kriminalitätszweig blühte, weil die Männer, die vor allen Dingen danach ein bisschen Karriere gemacht haben als Beamte in Unternehmen oder sonst wo oder auch Schauspieler so, die, wenn das dann rauskam, dann war deren Karriere zu Ende und das haben frühere Liebhaber manchmal da ausgenutzt und haben gesagt, also wenn du mir jetzt nicht Geld gibst, jeden Monat so und so viel, dann verrate ich das.
Sie wurden erpressbar, ja?
Ja, die waren richtig erpressbar. Ihr Leben lang schreckliche Schicksale, die damit verbunden waren.
Klar, die Rolle der Frau, all das hat sich verändert. Und trotzdem ist ja interessant, dass wir jetzt auf einmal eine Diskussion haben. Ich sage nur, Alexander Dobrindt, CSU-Politiker, hat vor ein paar Monaten gegen die, wie er sagt, linke Revolution der Eliten, die 68er, regelrecht gewettert. Er will jetzt eine konservative Revolution. Wie finden Sie das?
Ja, er hatte keine Ahnung. Ich meine, das ist ja das Schlimme. Ne?
Das müssen Sie natürlich sagen. Ist ja klar, dass Sie das nicht wissen.
Wissen, was das bedeutet. Der soll mir mal sagen, ob es heißt, ob er wieder ins bürgerliche Gesetzbuch reinschreiben will, dass die Frau den Mann fragen muss, wenn sie einen Arbeitsvertrag abschließen will, dass sie eine Unterschrift von ihrem Mann braucht, damit der gültig wird. Oder will er wieder ins Gesetz schreiben, dass die Eltern das Züchtigungsrecht gegenüber ihren Kindern haben und auch die Lehrer gegenüber den Schülern. Das heißt ganz konkret, dass Kinder geprügelt werden in der Schule, zu Hause, bei den Eltern. Wollen sie das alles wieder einführen, dann sollen sie das so sagen und nicht so wie Schiwaschi da rumreden. Aber sie wissen gar nicht, über was sie reden.
Aber trotzdem würden Sie vermutlich ja nicht sagen, es war alles gut. Also aus 68 resultierten ja auch Sachen, ich sag mal jetzt Stichwort Reformpädagogik, ja, mit allem, was damit verbunden war, Pädophilie-Skandale und so weiter. Also es war ja nicht alles gut, was daraus entstanden ist.
Nein, das will ich ja gar nicht sagen, aber Sie müssen sehen, wir waren anti-autoritär und haben gesagt, all die Autoritäten, die Nazi-Autoritäten, die hohlen Autoritäten an der Universität, alles muss in Frage gestellt werden, hinterfragt werden. Und dann muss das belegt werden, dass die Autorität irgendwie einen sachlichen Grund hat, dass das sein muss. Sonst haben wir das nicht akzeptiert. Und da haben wir natürlich auch Gesetze oder Regeln des Zusammenlebens hinterfragt, wo wir vielleicht auch zu weit gegangen sind. Das ist in solchen, ich sag mal, Umbruchzeiten oder wir haben gesagt, Zeiten der Revolution ist das eben so. Und das muss man dann wieder auffangen und muss das Und ich glaube, das ist dann auch gelungen. Da werden heute manchmal Sachen hochgespielt, die Bedeutung überhaupt nicht gehabt haben, auch nicht in der allgemeinen Geschichte gewesen sind. Also dass die damalige Indianerkommune hieß, die aus Nürnberg mal einen grünen Parteitag geentert hat und sich auf dem Podium einfach breit gemacht hat, auf die Tische gesetzt hat. Das war eben so eine Gruppe von jungen Männern und Jungs, die zusammen offenbar Sexualität praktizierten. Und die haben gesagt, wir wollen jetzt nur noch darüber reden. Und dann wurde 2 Stunden darüber geredet, wie man die da wieder vom Podium wegkriegt. Und nachher hieß es dann, die Grünen sind irgendwie so eine pädophilen Partei. Das ist alles Unsinn.
Braucht es denn aber eine neue, eine andere Revolution vielleicht heute?
Ja, nee, vergleichbar ist, dass genauso wie damals die ungelösten Probleme in der Gesellschaft, da kommt ja dazu, dass überall die alten Nazis noch in hohen Positionen waren in der Bundesrepublik Deutschland. Also Richter am Bundesgerichtshof, im Bundeskanzleramt war der Staatssekretär.
Aber jetzt können wir ja sagen, die sterben alle aus.
Ja, gut, die waren dann irgendwie, irgendwann war das Problem da nicht mehr so da.
Genau.
Und genauso waren die ganzen politischen, also der damalige Vietnamkrieg, der ja bedeutete, dass die freiheitliche Macht, die Schutzmacht auch Deutschlands in Vietnam einen völkermörderischen Krieg führte. Die hat 2 Millionen Vietnamesen in den Tod gebombt.
Und würden Sie
ganze
damals
Landstriche, und das hat uns so empört. Wir haben das jeden Abend im Fernsehen die Berichte darüber gelesen, dass wir gesagt haben, diese Welt ist verrückt, die ist völlig verlogen, die muss sich ändern. Und ähnlich ist die Situation heute in vielen Bereichen, wo die Politik ganz offensichtlich nicht in der Lage ist, zentrale Probleme zu regeln.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir reden über die 68er-Zeit und dazu gehört, was direkt im Anschluss entstand, der Terror in Deutschland, die RAF. Einer der RAF-Verteidiger war unser Gast Hans-Christian Ströbele, neben Otto Schily und Horst Mahler Mitglied eines Anwaltkollektivs. Sie haben Andreas Baader 1972 verteidigt. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit?
Ja, es war eine sehr aufreibende Zeit. Auf der einen Seite hatten wir als Anwälte, ich war ja nicht der Einzige, es war ja so ungefähr ein Dutzend, die Aufgabe in der schwierigen Situation, die Gefangenen aus der RAF juristisch zu verteidigen in Prozessen. Und auf der anderen Seite hatten wir eine Aufgabe, die man sonst als Anwalt so überhaupt nicht hat, als Verteidiger, sich uns um ihre Gesundheit zu kümmern, weil die in den Gefängnissen isoliert, nicht alle, aber einige untergebracht waren und wir den begründeten Anlass hatten, dass sie dort gesundheitlich kaputt gemacht werden. Ich habe das selber miterlebt und wir haben dann auch durch bekannte Ärzte oder durch Professoren feststellen lassen, dass tatsächlich die Haftverhältnisse Mandanten krank gemacht haben. Und so war ich dann ständig auch, die waren ja in den Haftanstalten in der Bundesrepublik verteilt, da überall unterwegs. Und vor allen Dingen wurden wir ja auch als Anwälte des Terrors denunziert und bedroht. Und mir wurde sogar mal nach Hause, gar nicht mal in die Praxis, in einem verschlossenen Umschlag eine scharfe Patrone geschickt mit so einem Zettel dran, das ist ein Todesurteil.
Also, aber es war
nicht lustig.
Ja, es bestand ja auch immer der Vorwurf, die RAF-Gefangenen traten ja dann auch in Hungerstreik. Sie hätten sie nicht versucht, vom Hungern abzubringen. War das so?
Nee, das war ja erstens nicht meine Aufgabe. Und zum anderen, wir haben das nicht gefördert, aber wir haben das zur Kenntnis genommen. Und vor allen Dingen haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Haftverhältnisse wirklich sich nicht veränderten. Und das war dann, die Gefangenen haben gesagt, also wenn ihr mit euren Rechtsmitteln nichts erreicht, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir wollen ja nicht einfach hier ohne uns in irgendeiner Weise dagegen zur Wehr zu setzen, kaputt gemacht werden. Und natürlich haben wir dann darüber diskutiert, wenn die nach 8 Wochen nichts essen und nachher auch kriegten sie nichts mehr zu trinken, wenn sie in einem desolaten Gesundheitszustand war. Und Holger Mainz ist ja auch im Hungerstreik gestorben. Natürlich haben wir dann gesagt, wollt ihr nicht lieber aufhören und so. Aber wir haben natürlich nicht gesagt, ihr müsst jetzt oder ihr sollt sowas tun, sondern wir haben uns in der Verpflichtung gesehen, die Haftverhältnisse zu ändern. Das wurde immer wieder versprochen, aber nicht eingehalten.
Sie saßen mehrere Wochen in Untersuchungshaft. 1982 wurden sie zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Im Nachgang haben Sie immer gesagt, das war nicht korrekt, das war nicht in Ordnung.
Genau, also die ganzen...
Aber Sie waren eine Art Postbote der RAF. Das war der Vorwurf, der im Raum stand, oder?
Ja, nein, das war auch nicht der Vorwurf der Anwaltschaft, der Bundesanwaltschaft.
Ich formuliere es natürlich jetzt unjuristisch.
Dass wir Briefe von draußen nach drinnen, also von den Leuten im Untergrund, an die drinnen gebracht haben. Das steht immer in der Zeitung, ist einfach falsch, steht auch in der Anklage nicht drin. Sondern ich und auch andere haben ein Informationssystem innerhalb der oder unter den Gefangenen organisiert, weil wir waren ja fast ein Dutzend Anwälte. Es waren manchmal fast oder mehr als ein Dutzend Gefangene. Und da haben wir die Korrespondenz, um das zu vereinfachen, habe ich dann zum Beispiel Rundbriefe geschrieben, die an 10 oder 11 Inhaftierte geschickt worden sind. Und das hat später, obwohl das damals auch schon Richter mitbekommen haben und nichts dagegen gesagt haben, wurde das als Förderung des Zusammenhalts und Unterstützung eben einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung in der Haftanstalt bewertet. Und das habe ich für falsch gehalten. Das halte ich heute noch für
recht. Klingt aber so, Herr Ströbel, als müssten Sie das alles mal dringend aufschreiben.
Da haben Sie völlig recht. Ich habe ja ganze Berge von Akten, die ich jetzt dabei sind, zu ordnen. Ich will auch was schreiben, so nach dem Motto oder unter dem Titel, wie es wirklich war.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Ströbele, bei Kriegsende waren Sie knapp 6. Wie hat sich die Nachkriegszeit bei Ihnen eingeprägt? Welche Erinnerungen haben Sie da?
Naja, das war schon eine Zeit, wo die Ressourcen, die Lebensmittel und auch solche Sachen, die heute fast selbstverständlich sind, wie Schokolade oder Ähnliches, absolute Mangel war oder es überhaupt nicht gegeben hat. Wir kriegten mal so alle halbe Jahr gab es irgendwie so ein Care-Paket aus den USA, wo dann eine Tafel Schokolade drin war. Da wurden dann die Häuschen irgendwie rationiert. Also es war schon eine Zeit der Not, der schlechten Ernährung. Manchmal wurde ich auch auf der Straße angesprochen, dass ich so mager oder so bedürftig aussehe und dann kriegte man was zugesteckt, dass man was zu essen hatte. Meine Mutter fuhr auch mit so einem Güterzug irgendwie aufs Land und hat dann da Kartoffel gelesen, hieß das. Mhm. Also es war schon eine Notzeit und als dann die Währungsreform kam und die Läden etwas voller wurden, da gibt es dann so Erlebnisse, wie dass es zum ersten Mal Weißbrot gab und ich dachte, das ist irgendwie Manna. Und heute manchmal noch, wenn es altes Weißbrot irgendwo gibt, da kommen mir dann ganz warme Gefühle.
Es gab auch ein tragisches Ereignis, dass ein Spielkamerad ums Leben gekommen ist.
Ja, das war unmittelbar, da war der Krieg wohl gerade zu Ende. Wir haben eben als kleine Steppkes offenbar Munition gesammelt, da erinnere ich mich im Einzelnen nicht mehr dran. Und haben die dann, da war auch welche dabei, die noch nicht explodiert war, also von Granaten und Patronen und so, und haben die dann irgendwie aufgebrockelt und haben dann mit dem Pulver, was da drin war, irgendwie Feuerwerk gemacht. Und da haben wir auch mal was Größeres gefunden und standen zusammen, wollten das auseinandernehmen. Alles so kleine Steppchen, also irgendwie 4, 5, 6 Jahre alt. Und dann bin ich weggegangen, weil ich nach zu Hause aufs Klo musste und dann bumst es draußen ganz laut und ich durfte nicht mehr raus aus dem Haus und sah dann oder kriegte dann mit, dass mein bester Freund umgekommen war bei der Explosion. Da hatten die wohl doch entgegen ihrem Versprechen an der Granate weitergefummelt und dann war die explodiert und ich bin da, habe ein maßloses Glück gehabt. Aber das war mir damals gar nicht klar. Also ich war eigentlich nur empört darüber, dass die sich an ihr Versprechen nicht gehalten haben. Aber das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das die Dimensionen völlig verrückt.
Ihr Vater war Chemiker, die Mutter Juristin, die konnte aber damals nicht Richterin werden. Genau. Hatte das möglicherweise auch Einfluss auf ihren Berufswunsch?
Ja, die hat das immer sehr bedauernd erzählt. Die wollte eigentlich Jugendrichterin werden. Und hat, glaube ich, als einzige Frau in Deutschland ihres Semesters oder sowas damals das erste juristische Staatsexamen gemacht. Und das war dann in der Nazizeit. Und dann wurde ihr von dem Prüfungsleiter gratuliert und gesagt, aber Fräulein Zimmermann, Ihnen ist klar, der Führer erwartet was anderes von Ihnen. Sie sollen eine Familie gründen und Kinder kriegen. Und deshalb war eine Referendarzeit für Frauen nicht vorgesehen. Und deshalb konnte die Ausbildung nicht beenden. Und wurde das nicht. Die hat dann nach dem Krieg und nachdem wir aus dem Haus waren, irgendwann hat sie dann im Gefängnis so ehrenamtlich gearbeitet und so eine Art Sozialarbeitertätigkeit dann dafür. Also hatte dann Engagement für vor allen Dingen Jugendliche, die da auf Abwege geraten waren und im Gefängnis waren.
Ihr Verhältnis zum Vater war eher distanziert. Ich glaube, Ihr Held war eigentlich der Onkel, Herbert Zimmermann, Fußballreporter. WM-Endspiel 1954 hat er kommentiert gegen Ungarn das Wunder von Bern. Sind Sie eigentlich Fußball interessiert?
Ja, von daher habe ich immer noch eine gewisse Anhänglichkeit an Schalke 04, weil wenn der Onkel, der wohnte eigentlich in Hamburg, aber der kam manchmal ins Ruhrgebiet und um da ein Fußballspiel auch zu übertragen, Schalke gegen, weiß ich was, Rot-Weiß-Essen und so. Da durfte ich manchmal mit, also auch eben als kleiner Schüler, und stand dann oben auf dem Stadiondach und kriegte mit, wie der irgendwas erzählte, was auf dem Rasen passiert. Und ich immer geguckt habe, das war ganz anders.
Fake News gab es schon damals.
Aber damals guckte man ja nicht Fernsehen, sondern das war Radio. Aber ich war natürlich immer begeistert, erstens von der großen Ehre, aber auch, was der sich alles einfallen ließ. Man musste ja immer die Zeiten überbrücken, wo da nichts Richtiges passierte.
Aber Ihre Fußballleidenschaft geht jetzt nicht so weit, dass Sie heute, nachdem der FC Bayern Meister geworden ist, München gratulieren würden zum Sieg.
Das ärgert mich und mich ärgert vor allen Dingen, dass Schalke auch mich schon wieder verloren hat.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In den 70er Jahren Mitglied der SPD, dann ausgeschlossen und Mitbegründer der Alternativen Liste in Berlin, Vorläufer der Grünen. Herr Ströbele, Sie haben viermal das Direktmandat für die Grünen geholt. Das hat sonst nie jemand aus der Partei geschafft. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich weiß, ich müsste eigentlich Ihre Wähler fragen, aber...
Ja, das sind wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Motive. Also ich war immer auf der einen Seite auch stolz drauf, auf der anderen Seite hat das vielleicht ein bisschen Ihre Frage beantwortet, dass die Hälfte meiner Wählerinnen und Wähler gar nicht so sehr Wähler der Grünen waren, also mit der Zweitstimme auch eine andere Partei gewählt haben, aber mit der Erststimme mich. Das heißt, es waren Leute, die sonst eigentlich SPD gewählt haben oder Linke oder auch die CDU. Ich weiß auch von Leuten, die bei der CDU sind oder sie gewählt haben und die mich gewählt haben. Das zeigt, dass sie also konkret mit meiner Politik oder mit meiner Art, mit Politik umzugehen, einverstanden sind. Das bauchpinselt einen natürlich und das hat mir auch immer genauso wie das Ansprechen auf der Straße und mir gratulieren oder mir Mut machen oder so eine unheimliche Kraft gegeben, auch in den letzten Jahren, muss man ja auch sagen, als alter Mann, den Stress da durchzustehen.
Mhm. Hängt damit auch zusammen, dass Sie sich nicht immer dem Fraktionszwang unterworfen haben. Also wenn es um Bundeswehreinsätze ging, die Euro-Rettung. Also Ihr Gewissen als Bundestagsabgeordneter und Ihre persönliche Haltung war Ihnen wichtiger als die Haltung der Fraktion, oder?
Ja, das habe ich nie eingesehen, warum man in der Opposition, in der Regierungskoalition ist es ein bisschen anders, aber in der Opposition nicht allen Abgeordneten sagen kann, jetzt in den Oppositionsparteien, ihr könnt so abstimmen, wie ihr das in der Sache jeweils für richtig haltet. Das hat nochmal in vielen Fällen ja gar nichts mit Gewissen zu tun, also Gewissen jetzt im inneren Sinne. Mhm. Und da habe ich gesagt, also und zumal ich ja wegen meiner Linie da gewählt wurde, der Joschka Fischer hat das mal so auf den Nenner gebracht, auch bei den Kriegsentscheidungen, also nehmen wir mit Bundeswehrsoldaten an einem Krieg teil, der Ströbele, der ist gewählt worden, weil er gegen den Krieg ist, der darf auch dagegen stimmen. Aber die anderen, die sind mit mir gewählt worden, weil wir für diese Politik sind. Da ist ja was dran. Ne?
Ja.
So. Und
Trotzdem haben Sie nie im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg gewohnt. Warum eigentlich nicht?
Naja, weil ich mein Büro, mein Anwaltsbüro in der Nähe des Kriminalgerichtes und des Gefängnisses in Berlin habe, 5 Minuten fußläufig in Moabit, also Tiergarten genau. Und weil ich da auch meine Wohnung hatte und da war ich mit dem Fahrrad irgendwie 12, 13 Minuten unterwegs zum Reichstag. Also das war ungeheuer günstig und ich habe mich immer mal um eine Wohnung nach einer Wohnung umgeguckt in Kreuzberg, wäre da auch ganz gern hingezogen, aber so eine, wo ich gesagt habe, also da wohne ich da mindestens genauso gut wie im Tiergarten, habe ich nicht gefunden. Aber das war natürlich auch, also meine Suchzeit war auch sehr eingeschränkt, muss ich sagen. Ich habe halt immer mal wieder Zeitungsanhänger oder Leute gefragt.
Und die Wähler haben es Ihnen nicht übel genommen. Interessant finde ich aber schon, linker Anwalt, verheiratet mit Eigentumswohnung. Sind Sie vielleicht auch ein bisschen typisch einfach für die Wähler der Grünen heute?
Na, das hoffe ich ja, dass die. Naja, ich sage ja immer, diese Wählerinnen und Wähler, auch die, die Grünen wählen, sind überwiegend doch solche, also gerade wenn sie älter sind, die mal viel mehr vielleicht in der Politik sich einmischen wollten, aber dann von Familie, Beruf und allen solchen Sachen aufgefressen worden sind und nicht mehr dazu gekommen sind, aber die mit ihrer Wahlstimme dann immer noch was von ihren alten, manchmal sind es ja auch neuen Vorstellungen und Idealen durchsetzen wollen oder meinen durchsetzen zu können. Und insofern haben Sie recht, da treffe ich natürlich viele wieder von den Alten, die ich kenne, die mal bei mir Mandanten waren oder so, die überhaupt nichts sonst mit der Politik zu tun haben, außer sich darüber meckern oder so, aber die dann in der Wahlentscheidung Grüne oder auch dann Ströbele gewählt haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ein prominentes Gesicht in 5 verschiedenen Untersuchungsausschüssen. Herr Ströbele, das ist rekordverdächtig, oder?
Ja, ich glaube, es hat kein anderer Bundestagsabgeordneter in der Geschichte des Parlaments so viele, so lang dauernde Untersuchungsausschüsse mitgemacht.
Unter anderem haben Sie ja versucht, die CDU-Spendenaffäre mit aufzuklären, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Denn die Geschichte ist wahnsinnig kompliziert, wer wann von wem wie viel Geld bekommen hat oder vielleicht am Ende auch nicht. Werden manche Fragen vielleicht wirklich immer offen bleiben und ist das dann nicht frustrierend nach jahrelanger Arbeit?
Also erstmal haben wir da sehr, sehr viel schon geklärt in den Jahren. Natürlich haben wir nicht alles geklärt, weil Helmut Kohl ja die Namen der Spender nicht nennen wollte, sondern nur gesagt hat, dass er die Spenden wann und wie gekriegt hat. Und vielleicht gibt es ja noch irgendeinen, der kurz vor seinem Tod oder in seinem Testament mal die Wahrheit auf den Tisch legt. Ich bin großer Fan von Whistleblower. Vielleicht findet sich dazu auch einer. Aber das, was wir schon rausgekriegt haben, ist ja das Unglaubliche und der Skandal genug. Also, dass ein ausgewachsener Bundeskanzler mit weltweitem Ansehen, Kanzler der Einheit, in seinem Amtszimmer im Bundeskanzleramt Leute empfängt, die ihm dann ein Kuvert mit Scheinen, ganz ein dickes Bündel jeweils von 200, 250.000 Mark, in die Hand drücken, die er dann in seine Jacke steckt und dann in seinen Schreibtisch und so. Und auf die Frage im Ausschuss, ob er das denn gezählt hat, empört das von sich weist, hätte er nicht gezählt. Das ist schon, kann man sich kaum vorstellen. Und das macht auch uns unglaubwürdig, wenn wir in Ländern der dritten Welt verlangen, dass die Korruption bekämpfen. Die sagen, fangt mal bei euch zu Hause an.
Sie haben eben das Stichwort genannt, Whistleblower. Sie seien ein Fan von Whistleblowern. Ihnen ist es ja tatsächlich gelungen, Edward Snowden in Moskau zu besuchen, der ehemalige NSA-Mitarbeiter, der die ganze Affäre ins Rollen gebracht hat. Wie kam das eigentlich? Also hatten Sie diesen Plan, ihn zu besuchen von Anfang an?
Nein, natürlich nicht. Ich habe die ersten Meldungen, das war im Juni 2013, auch sehr skeptisch aufgenommen. Das heißt, ich dachte, aha, da gibt es auch mal wieder der ein bisschen was erzählt, ist ja ganz gut. Und dann habe ich im Laufe des Monats festgestellt, was für eine Riesengeschichte und Skandal da dahinter steht, geradezu weltbewegend. Und das war es ja danach auch. Und da habe ich gesagt, der Mann ist 2 Flugstunden von Berlin entfernt. Warum fliegt da mal nicht einer hin von der Bundesregierung, vom Innenministerium? Lässt sich das alles da genau erklären? Oder von der Bundesanwaltschaft? Die haben sich alle nicht getraut. Dann habe ich eben irgendwann gesagt, ich mache selber und bin da hingefahren. Und Dann haben wir ja darum gekämpft, dass wir einen Untersuchungsausschuss bekommen. Den haben wir dann gekriegt und da hat sich ja dann gezeigt, dass das ein Skandal im Weltmaßstab ist. Immerhin wurden aufgrund der Veröffentlichungen aus den Dokumenten von Snowden in den USA vom Kongress mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, was die NSA an die Kette legen soll. Und auch in Deutschland wurden die Gesetze für den BND geändert. Schon daran sieht man, wie zentral wichtig diese Fehlentwicklung gewesen ist und wie verdienstvoll er auch gewesen ist. Nicht nur, weil er aufgedeckt hat, dass das Handy der leibhaftigen Kanzlerin abgehört worden ist. Ich habe die ja mal im Bundestag dann aufgefordert in einer Rede. Da saß sie da ein paar Schritte von mir entfernt. Sie soll doch mal das ganz normale Menschliche tun und sich ein kleines Dankeschön an Herrn Snowden nach Moskau schicken. Weil ohne ihn hätte sie nie davon erfahren, dass sie abgehört wurde von der NSA. Und Obama hätte ja nie versprochen, dass sie jetzt nicht weiter abgehört wird. Da muss sie doch dankbar sein.
Na, das wird ihr nicht mehr über die Lippen kommen, denke ich. Eine Frage hätte ich gerne noch. Sie haben ja auch durch Ihre Arbeit in den Parlamentarischen Kontrollausschuss tiefe Einblicke in die Arbeit der Geheimdienste. Sind Sie eigentlich immer noch davon überzeugt, der Verfassungsschutz gehört abgeschafft?
Jedenfalls so, wie er heute existiert, ja. Der muss völlig umgemodelt werden und muss auf eine Kerntätigkeit, wo es um Spionage und Abwehr von internationalem Terrorismus geht, konzentriert werden. Und alles andere kann auch durch eine Stiftung, durch ein jedenfalls öffentlich kontrollierbares und kontrolliertes privatrechtliches Gebilde erledigt werden. Dafür setzen sich ja die Grünen auch ein.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Ströbele, ausschlafen war ein Vorsatz für die Zeit nach der Politik. Klappt das?
Ja, ich schlafe in der Regel gut und lange. und das ist auch dringend erforderlich, weil ich bin ein Urlaubsmuffel. Also mehr als ein paar Tage finde ich das in der Regel, es sei denn, da passiert was. Also da ist auch was los und so, finde ich das langweilig und deshalb muss ich viel schlafen, um mich zu erholen.
Ich habe gelesen, zum Abschied aus dem Bundestag haben Ihnen Parteikollegen die Patenschaft für eine Kuh in Brandenburg geschenkt. Stimmt das?
Ja, die muss ich noch besuchen.
Ah, ich wollte gerade mich erkundigen, wie geht's der Kuh?
Das weiß ich nicht.
Aber Sie sind tatsächlich Milchtrinker?
Ja, sehr viel.
Kaffee, Alkohol verpönt?
Ja, Alkohol trinke ich gar nicht. Also wenn ich jetzt eine Schnapspraline esse, dann merke ich das schon ganz deutlich im Kopf. Aber Milch trinke ich jeden Tag, wenn es irgendwie geht. Viele, frische. Früher mochte ich sie nicht, aber jetzt trinke ich die auch Ökomilch dann. Die hat ja ein bisschen mehr Fett als die andere und das merkt man schon.
Also eigentlich haben Sie es gar nicht mit Drogen und trotzdem wollen Sie die Freigabe von Cannabis. Wie passt denn das zusammen?
Ja, weil ich das eine der größten Ungerechtigkeiten unserer Zeit ansehe, die durch überhaupt nichts legitimiert ist. Alkohol und Zigaretten rufen jedes Jahr Zehntausende vor oder sterben Zehntausende von Menschen allein in Deutschland daran. Das muss man sich mal klar machen. An Cannabis ist noch keiner gestorben. Das ist eine Droge, keine Zweifel. Ich rate auch keinem, das zu nehmen. Ich nehme es ja selber nicht. Aber es ist die mildere Droge. Auch übrigens für die Nicht-User, weil die Menschen, die ein Joint geraucht haben, sind angenehmer und ruhiger als welche, die zu viel Alkohol getrunken haben. Die sind häufig aggressiv und laut.
Sie mischen sich immer noch ein in die Politik, in aktuelle Diskussionen. Sie waren auf einer Demonstration in Berlin, als es den sogenannten Frauenmarsch gab, organisiert von Rechten. Da waren Sie bei der Gegendemonstration dabei. Und ich habe gesehen, auf Twitter, im sozialen Netzwerk, sind Sie unterwegs, jetzt im Fall des katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont. Also das irgendwie so ganz lässt die Politik Sie nicht los.
Nee, will ich auch nicht. Also ich habe auch den Anspruch, da weiterzumachen. Wenn es irgendwie geht, wäre ich auch am 1. Mai in Berlin an der revolutionären Demonstration in irgendeiner Weise mich beteiligen, auch wenn ich sehr schlecht zu Fuß bin. Puigdemont, ich fand das von Anfang an auch nach dem geltenden deutschen Recht nicht rechtmäßig, was da gelaufen ist. Ich habe dann fast die gleiche Begründung entwickelt, warum das rechtswidrig ist, wie sie jetzt das Oberlandesgericht zur Grundlage seine Entscheidung gemacht hat in Schleswig. Ich finde das gut und ich finde, da müssen jetzt Gespräche in Gang kommen. Man kann nicht versuchen, solche schwierigen Konflikte wie die Katalonien, Spanien mit Gewalt oder mit Repression oder mit Knast und Strafverfolgung zu regeln, sondern da muss Mediator hin und es bahnt sich ja vielleicht sowas an. Ich nehme erste Änderungen in der Bundesregierung wahr und kann nur Frau Barley, die neue Justizministerin, auffordern, da tätig zu werden, nicht nur hier was zu proklamieren, sondern auch intern Gespräche zu führen. Und auch die Bundeskanzlerin ist gefragt. Sie soll sich mal mit ihrem Freund Rajoy, also dem Ministerpräsidenten in Spanien, zusammensetzen und sagen, hör mal Junge, das müssen wir doch anders klären können in Europa.
Und eines Tages werden Sie dann als Vermittler angefragt, als neutraler Vermittler, der dann in dem oder in einem anderen Konflikt, wer weiß, könnten Sie sich sowas vorstellen?
Ein Anfang ist ja gemacht. Herr Puigdemont wohnt ja jetzt in Kreuzberg.
Sehen Sie, der Weg ist nicht weit.
Ist er gut aufgehoben und gibt von daher auch Pressekonferenzen und hat da ja auch nochmal gesagt, ich will da überhaupt nichts mit Gewalt, sondern ich will Gespräche und mach das. Und das ist gut, das ist eine Kreuzberger Botschaft, die soll man weit verbreiten.
Herr Ströbele, herzlichen Dank, dass Sie die Zeit sich genommen haben und vor allem die weite Anreise aus Berlin hier nach Mainz ins SWR1-Studio zu kommen. Es gibt ein kleines Geschenk für den SWR1-Leutegast. Wir haben auch über den Odenwald gesprochen und Ihre Liebe zu den Brombeeren. Es ist natürlich alles immer etwas anstrengender jetzt für Sie und ich dachte, naja, die Marmelade ist vielleicht auch leer und deshalb gibt's aus Rheinland-Pfalz für Sie Brombeerkonfitüre und zur Abwechslung Himbeergelee.
Wunderbar. Also ich bin ganz gerührt, weil in der Tat die letzten zwei Gläser sind bei mir im Gebrauch SFI-Marmelade, immer morgens zum Frühstück. Und bis jetzt die Erdbeeren soweit sind, dass man da wieder Marmelade machen kann. Jetzt, vielleicht geht es jetzt schneller, aber die zwei Gläser kann ich gut gebrauchen.
Ja, super. Das ist doch dann toll passend. Der Nachschub aus Rheinland-Pfalz. Herzlichen Dank fürs Kommen und eine gute Heimreise. Dankeschön.
Ja, Wiedersehen.